Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Boah, ich bin richtig gut drauf bei diesem Bombenwetter. Ich war heute das erste Mal ohne Winterjacke draußen. Ich bin richtig glücklich. Jetzt muss es nur noch so bleiben. Ich habe direkt gesehen, morgen soll es regnen. Ein kleiner Wammer, aber ja, das hat mich jetzt schon mal richtig happy gemacht. Und ich glaube, noch eine Sache, die uns beide sehr happy gemacht hat. Wir haben euch ja jetzt hier über die letzten Monate regelmäßig darüber berichtet, dass wir im Gerichtssaal sitzen und uns diverse Prozesse quasi mit angehört haben. Und jetzt ist tatsächlich der letzte von den vieren, die wir jetzt in den letzten, ich glaube seit November, also 3 Monaten ungefähr gemacht haben, zu Ende gegangen. Das heißt, den einen, den hast du uns ja schon in der Doppelfolge vor ein paar Wochen gebracht, aber die letzten drei, die dürften dann so in den nächsten 1 bis 2, vielleicht 3 Monaten eintrudeln. Also seid da auf jeden Fall schon mal gespannt.
Ja.
Ja.
Vor allem, weil das ja auch sehr unterschiedliche Fälle einfach sind.
Total.
Die sich also alle vollkommen voneinander unterscheiden.
Ja, und nicht nur das. Ich würde sagen, es sind auch ja, zumindest 2 von diesen Fällen nochmal welche, die wir auch so in der Form bisher noch nicht besprochen haben.
Ich glaube, dass die alle auch im Hinblick auf ihre rechtlichen Entscheidungen und Aspekte super interessant sind.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so der klassische Fall, wie ich ihn jetzt euch gleich erzähle, wobei ich meinen Fall heute auch nicht als den klassischen Fall bezeichnen würde. Gar nicht.
Ich wollte gerade sagen,
aber im Hinblick auf, es geht ja nicht nur einfach um einen Mord.
Ja, das stimmt. Also du hast mir diese Woche natürlich auf meine Rückfrage, welchen Fall du denn machst, angeteasert, welchen du machst.
Du hast es dir gemerkt?
Ja,
jetzt?
Ja.
Wow.
Ja, weil ich hatte dir ja die Tage irgendwie, glaube ich, sogar davon erzählt und du hast mich so angeguckt. Das ist meiner. Du lässt deine Pfoten davon.
Ich habe im Nachhinein habe ich da nochmal drüber nachgedacht, wie extrem ich da reagiert habe. Und es tat mir total leid, weil es war so, es steht ja nicht mein Name drauf. Ich habe dir ja nie gesagt, dass ich diesen Fall von quasi seit der überhaupt erstmal in den Medien war, dass ich den seitdem quasi verfolge. Das ist mir eingefallen, also aufgefallen, dass wir seit, und es hat also wirklich seit Jahren beide eigentlich nur deutsche Fälle machen.
Mhm.
Es ist immer noch in meinem Kopf so, es ist was Neues, dass Maren auch deutsche Fälle immer macht. Weil am Anfang hatten wir es so ein bisschen aufgeteilt.
Ja,
und
schon.
Ich habe für mich das Learning mitgenommen, wenn ich einen Fall verfolge, der jetzt auch dann irgendwann als Prozess behandelt wird, dann sage ich dir das demnächst, damit du weißt, jetzt steht da mein Name drauf.
Ja, das ist, finde ich, auch legitim. Ich muss sagen, ich habe mich zwar gewundert über diese energische Reaktion, aber nicht im negativen Sinne. Also ich fand es ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, so okay, hier brennt jemand für diesen Fall, hier ist jemand schon invested. Umso mehr freue ich mich, dass du den Fall für uns diese Woche aufgearbeitet hast und bin ziemlich gespannt, denn natürlich habe auch ich so ein bisschen am Rande jetzt davon mitbekommen und habe mich ein bisschen reingelesen in den einen oder anderen Artikel, sodass ich natürlich in groben Zügen schon mal weiß, worum es geht.
Ja, es geht um einen Fall, der jetzt vor etwa, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, so ungefähr vor 2 Wochen verurteilt wurde erst. Das heißt, das ist noch ganz, ganz frisch und dementsprechend auch noch gar nicht rechtskräftig. Das sei mal vorweggeschickt. Aber das Urteil ist soweit gefallen und danach richten wir uns. Und ich bin auch auf die Reaktion sehr gespannt, weil ich habe das jetzt diese Woche, in der ich den Fall bearbeitet habe, 2 Personen erzählt aus meinem engeren Umfeld und die haben beide so geschockt reagiert. Also der Fall ist auch total krass, ja, aber deshalb bin ich umso gespannter auch auf eure Reaktion und eure Gedanken zu dem Fall. Es ist der Morgen des 7. März 2024. Ein Spaziergänger ist um 10.20 Uhr auf einem Weg am Rhein in Hockenheim unterwegs. In Höhe der sogenannten NATO-Rampe, das ist irgendwie einfach nur so eine Rampe, die in den Fluss mündet, aber die heißt halt so, befindet sich auch so ein Wandererparkplatz. Es sieht zumindest auf Google Maps erstmal da ganz nett aus. Das ist einfach so ein Weg, der anscheinend kilometerweit an dem Fluss entlang führt und wahrscheinlich bei Joggern, Spaziergängern, Gassigängern recht beliebt sein dürfte. Als dieser Spaziergänger seinen Blick wandern lässt, ärgert er sich. Auf dem Boden ist eine verkohlte Stelle und darum herum liegen so ein paar Sachen verstreut, die man jetzt aber auch von der Ferne zumindest nicht genauer zuordnen kann. Hat hier etwa jemand unerlaubt ein Feuer angezündet und jetzt auch noch seinen Müll liegen lassen? Der Spaziergänger kommt näher und entdeckt dann immer mehr Einzelheiten. Das sieht aus wie Knochen. Und ist das ein Fuß? Schnell wird klar, hier handelt es sich nicht einfach nur um irgendeine Feuerstelle. Hier liegt eine verkohlte Leiche. Wenig später wimmelt es in dem Gebiet nur so vor Einsatzkräften. Der Weg wird abgeflattert, Beamte in Spurenschutzanzügen machen Fotos und ja, die ganze Maschinerie läuft an. Die Leiche ist so verkohlt, dass man eigentlich kaum noch was erkennen kann. Es ist noch ein bisschen was übrig von den Füßen und von den Schuhen. Außerdem findet man einen Ring, einen künstlichen Fingernagel und eine Halskette. Auch wenn man die Person als solche längst nicht mehr erkennen kann, lassen diese Gegenstände zumindest schon mal den Schluss zu, dass es sich wahrscheinlich um eine weibliche Leiche handelt. Es finden sich jedoch keine Hinweise um den Fundort herum, die darüber Aufschluss geben könnten, wer diese Frau ist. Also es gibt keine Handtasche, kein Portemonnaie, kein Ausweis oder irgendetwas, was darauf hindeuten könnte. Nachdem der ganze Fundort aufgenommen wurde und alles gesichert wurde, was gesichert werden kann, wird die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht und dort untersucht. Man stellt fest, dass die Frau, das ist jetzt also gesichert, durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam. Also es gibt am Schädel mehrere Stellen, zumindest eben die man noch soweit erkennen kann, die darauf hinweisen, dass hier stumpfe Gewalt auf jeden Fall zum Tragen gekommen ist. Und damit ist auch klar, das ist jetzt kein Unfall, wo jetzt jemand ein Feuer gemacht hat und dann ja, aus Versehen drin gelandet ist.
Weil das so häufig passiert?
Ja, vielleicht wenn das eine wohnungslose Person ist, die ist betrunken, am Feuer eingeschlafen und dann irgendwie umgekippt oder wie auch immer sowas passieren könnte. Nichts ist unmöglich.
Genau, ich glaube, da zehren wir jetzt von dem Nichts ist unmöglich. Denn wie wahrscheinlich ist das, dass sowas passiert, dass jemand, der dann in so ein Feuer fällt, sich nicht sofort aufrafft.
Frag mal die Istal-Frau.
Ja gut, das lassen wir jetzt auch mal so da stehen, aber ich finde, das schon alleine das Feuer würde für mich darauf hinweisen, dass hier jemand anderes noch seine Finger mit im Spiel hat.
Ja, da jetzt aber klar ist, dass hier ist eben kein Unfall, der wie auch immer zustande gekommen ist, sondern definitiv ein Tötungsdelikt, wird in Windeseile die SOKO-Rampe gegründet. Die Ermittler suchen erstmal nach Zeugen, die sich am Vortag des Fundes in der Nähe dieser NATO-Rampe aufgehalten haben und vielleicht was Ungewöhnliches bemerkt haben. Zum Beispiel Fahrzeuge oder jemanden, der ein Feuer gemacht hat. Die Ermittler gehen jetzt auch erstmal die örtliche Vermisstenkartei durch, um überhaupt Anhaltspunkte zu finden, um wen es sich bei der toten Person handeln könnte. Sie suchen natürlich jetzt nach einer Frau, auf die zumindest die groben Eckdaten passen könnten. Also viel gibt's da nicht, außer dem Geschlecht natürlich und so ungefähr auch der Größe. Dabei fällt ihnen eine junge Frau ins Auge. Ihr Name ist Rita R., 27 Jahre alt und seit knapp einem halben Jahr in Deutschland. Ursprünglich stammt sie aus der Ukraine. Gemeinsam mit der Mutter Marina und der vor 4 Wochen geborenen Tochter Mia lebt sie in einer Unterkunft für Geflüchtete in Wiesloch in der Nähe von Heidelberg. Sie wurde von ihrer Schwester vermisst gemeldet, die in der Ukraine lebt, als sie Rita eben plötzlich nicht mehr erreichen konnte. Und das ist sehr ungewöhnlich für die 27-Jährige. Und Gleiches gilt auch für ihre 51-jährige Mutter Marina. Die Ermittler wollen das weiter prüfen. Vielleicht handelt es sich ja bei einer der Frauen um die gefundene Leiche. Und um da weiterzukommen, besuchen sie das Instagram-Profil von Rita. Rita hat lange, schwarze, glatte Haare, volle Lippen, ein Nasenpiercing und künstliche Wimpern. Also man merkt schon, sie scheint sehr viel Wert auf ihr Aussehen zu legen. Aber sie ist auch wirklich, ich kann sie dir mal eben zeigen, eine extrem hübsche Frau. Das sind jetzt einmal 2 Fotos von ihr und eins von Marina.
Ja, also du hast jetzt hier natürlich auch auf jeden Fall Fotos, auf denen sie sehr hübsch zurechtgemacht ist, aber wirklich Also ein sehr auffallend schöner Mensch auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass ich mich auf jeden Fall an ihr Gesicht erinnern würde, wenn ich sie irgendwo gesehen hätte. Also ja, ich denke, die Fotos wirst du uns wahrscheinlich auch mal wieder bei Instagram hochladen, richtig?
Das mache ich natürlich. Ja, und auf einem dieser Bilder, die sie bei Instagram hochgeladen hat, erkennen die Ermittler den Ring wieder, den sie auch bei der Leiche gefunden haben. Also ist ziemlich klar, dass es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um Rita handelt. Jetzt ist dann der Punkt gekommen, wo sie diese Flüchtlingsunterkunft aufsuchen, in der Rita mit ihrer Familie lebt oder gelebt hat. Und da ist sie tatsächlich auch nicht anzutreffen. Auch Marina und das Baby Mia nicht. Von den anderen Bewohnern erfahren die Ermittler, dass es zuletzt wohl irgendwie einen Streit gab und dass sich jetzt auch niemand gewundert hat deswegen, dass sie nicht zurückgekommen sind oder dass sie eben ein paar Tage nicht da waren. Es geht auch so ein bisschen die Vermutung rum, dass sie vielleicht auch zurück in die Heimat wollten, aber so ganz klar ist das alles nicht. Auf die Frage, mit wem die Frauen hier in Deutschland so Kontakt hatten, gibt es eigentlich nur eine Antwort oder vielleicht zwei. Also Rita hatte wohl gerade einen neuen Freund, aber das war noch relativ frisch. Es gibt aber ein Ehepaar aus Deutschland, mit dem sie sich so ein bisschen angefreundet haben. Also insbesondere Rita hatte Kontakt mit denen, denn die 27-Jährige war schwanger nach Deutschland gekommen und brauchte Hilfe beim Übersetzen. Dieses Ehepaar unterstützte sie anfangs eben vor allem bei diesen Sachen, Arzttermine, Behördengänge und ja, was man da eben noch alles so machen muss. Und im Laufe der Zeit hat sich da wohl so eine Freundschaft entwickelt. Sie haben auch einfach mal sowas zusammen unternommen und das hat man dort eben auch mitbekommen. Aber wie diese beiden Menschen, also das Ehepaar jetzt heißen, das wissen sie nicht. Also zumindest haben die Ermittler schon mal diese Information. Es gibt da ein Ehepaar, aber jetzt müssen sie erstmal noch selber rausfinden, wie die heißen. Dass die Mutter und die Tochter zusammen mit dem Baby zuletzt gesehen wurden, ist da auch schon ein paar Tage her. Die Bewohner erinnern sich, dass sie zusammen aufgebrochen sind, aber danach eben nicht zurückgekehrt sind. Auch wenn inzwischen als gesichert gilt oder zumindest eben eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Rita handelt, ist immer noch unklar, wo Marina und Mia stecken könnten. Marina könnte entweder eine wichtige Zeugin sein oder im schlimmsten Fall ist ihr auch was zugestoßen. Die Suche nach der 51-Jährigen und nach dem Baby startet sofort. Es werden Hubschrauber und Taucher eingesetzt, die die Gegend rund um den Fundort absuchen. In der Zwischenzeit wird aber auch mit Hochdruck nach dem Paar gesucht. Dazu werden Funkzellen ausgewertet und Handynummern abgeglichen. Zwei Nummern, aber eine davon besonders häufig, haben sich regelmäßig gleichzeitig in Funkzellen aufgehalten, in die auch Ritas Handy eingeloggt war. Die rechtlichen Hürden, um herauszufinden, wem diese Telefonnummern jetzt gehören, sind wohl relativ hoch. Also es würde zumindest etwas länger dauern, um die zugehörigen Namen zu erhalten. In der Zwischenzeit geht aber schon ein Anruf von einer anonymen Zeugin ein. Sie gibt an, dass sie aus den Medien wisse, dass eine junge Frau getötet wurde und dass ihr Säugling vermisst werde. Auf einer Geburtstagsfeier sei sie einer Verwandten begegnet, die ein etwa 1 Monat altes Baby dabei hatte. Schwanger sei sie vorher aber nicht gewesen. Die Frau und ihr Mann hätten erklärt, dass sie dieses Baby in Tschechien adoptiert hätten, aber das sei der Zeugin irgendwie komisch vorgekommen. Der Name dieses Paares lautet Ina und Marco O. Zu diesem Paar gehören, wie sich dann eben auch im Laufe der weiteren Ermittlung herausstellt, die beiden Handynummern, die die Ermittler bereits auf dem Schirm hatten. Das Paar wohnt ungefähr 20 Kilometer von diesem Fundort entfernt in einer beschaulichen Einfamilienhaussiedlung. Die werden ab sofort von den Ermittlern observiert und als die Frau dann mit einem Baby das Haus verlässt, wird sie gestoppt und festgenommen. Das ist eine Woche nach dem Leichenfund. Ihre Reaktion auf die Festnahme ist folgende Aussage: Ich habe eine Geburtsurkunde für das Baby. Auf die Frage, ob sie wisse, wo Rita und Marina seien, sagt Ina, dass sie das nicht wisse, aber die beiden hätten vorgehabt, mit dem Zug zurück in die Ukraine zu reisen. Nicht nur Ina O. wird festgenommen, sondern eben auch ihr Mann Marco und beide werden auf die Polizeidienststelle gebracht. Zunächst ist es natürlich ja so ein bisschen so eine Situation, in der ja noch nicht klar ist, sind das jetzt wirklich die Leute, die wir suchen, haben die jetzt was damit zu tun oder können sie uns vielleicht einfach nur wichtige Hinweise liefern, aber der die Tendenz geht schon, glaube ich, eher zu diesem Zeitpunkt auch schon in Richtung, dieses Baby könnte eben das gesuchte Baby sein und dementsprechend sind sie schon verdächtig. Dieses Baby wirkt eben unversehrt, das, was man bei ihnen gefunden hat, wird aber dennoch im Krankenhaus durchgecheckt, das ist aber kerngesund. Das Mädchen wird dann im Anschluss vom Jugendamt in Obhut genommen und so ein Gentest, das wissen wir, dauert natürlich so ein bisschen länger, aber als es dann durch ist, wird zweifelsfrei bewiesen, dass es sich um Mia handelt. Es ist nämlich die gleiche DNA oder ne, eben die vererbte DNA von Ritas Leiche. Nach der Festnahme wird direkt das Haus durchsucht und man findet da einen Benzinkanister, ein Stahlseil mit Blutanhaftungen und leere Medikamentenpackung des Beruhigungsmittels Tavor. Im Auto des Ehepaars findet sich Erde, die später dem Fundort von Ritas Leiche zugeordnet werden kann. Außerdem finden die Beamten die Krankenkassenkarte von Rita. Also auch das ziemlich eindeutig. Als man das Ehepaar mit dem schrecklichen Vorwurf konfrontiert, dass man davon ausgeht, dass sie Rita getötet haben, um Mia als ihr Kind auszugeben, schweigen sie. Auch zu der Frage, wo Marina ist, erhalten die Ermittler keine Antwort. Zumindest nicht von Ina und Marco selber. Ihre Handys sind dann aber doch sehr aussagekräftig. Interessant sind die Bewegungen vor dem Morgen des 7. März, also insbesondere der Tag vor dem Leichenfund und die Nacht. Der Verdacht, dass das Ehepaar nicht nur Rita, sondern auch Marina etwas angetan hat, der hat sich längst verfestigt. Aber bislang gibt's noch keine Beweise. Durch die Auswertung von Standortdaten finden Taucher schließlich eine Woche nach der Festnahme die zweite Leiche in einem See namens Krummes Loch in Bad Schönborn. Die beiden Fundorte liegen rund 30 Kilometer auseinander. Damit ist die traurige Theorie der Ermittler bestätigt, auch Marina ist tot. An dieser Stelle ein paar Worte zu Rita und Marina, über die wir jetzt noch gar nicht so viel wissen. Beide Frauen stammen, das habe ich schon erwähnt, aus der Ukraine und Rita ist eine gelernte Krankenschwester. Sie ist einen Monat geflohen, nachdem der Krieg in ihrer Heimat losgegangen ist. Der kleine Ort, in dem sie wohnten, Bilutschivka, ist recht nah an der Grenze zu Russland. Rita ist alleine geflohen. Sie landete erst in Bratislava und dort hatte sie mit einem Mann eine kurze Affäre, das war nichts Ernstes, jedoch wurde sie von ihm schwanger. Daraufhin entschied sie, weiter nach Deutschland zu ziehen, denn dort erhoffte sie sich eine bessere Unterstützung für sich und ihr ungeborenes Kind und im weiteren Verlauf die besten Chancen für die Kleine. Als Rita ihrer Mutter davon erzählt, dass sie schwanger ist, macht auch Marina sich auf den Weg nach Deutschland. Die Erzieherin will ihre Tochter unterstützen. Seit November 2023 lebten die beiden Frauen in einem geteilten Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft. Zum Jahreswechsel suchte Rita in einer Telegram-Gruppe nach Hilfe beim Übersetzen. Sie konnte sich beim Arzt auf Deutsch eben nicht verständigen und auch der nötige Papierkram und die Behördengänge schüchterten sie ein. In dieser Gruppe, in der sich Deutsche und Ukrainer zusammenfinden können, um sich gegenseitig zu helfen, meldet sich auf Ritas Anfrage schnell jemand. Ina O., 45 Jahre alt, gebürtige Kasachin und sie spricht Russisch. Und auch wenn Ukrainisch und Russisch natürlich unterschiedliche Sprachen sind, gibt es wohl doch genügend Überschneidungen, um sich zu verständigen und zu übersetzen. Rita ist heilfroh, jemanden gefunden zu haben, der sie zu den Vorsorge- und Frauenarztterminen begleitet, der mit ihr ein Krankenhaus für die Geburt aussucht und auch weiß, was auf der bürokratischen Seite überhaupt nötig ist. Schnell entsteht ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Frauen. Auch Marina und Inas Mann Marco werden bald mit einbezogen und ja, so kommt es eben auch zu anderen Unternehmungen jetzt abseits von diesen Arztbesuchen. Am 3. Februar 2024 erblickt Baby Mia das Licht der Welt. Ina ist bei der Geburt dabei, um Rita zu unterstützen. Bei der Entlassung holen Marco und Ina Rita mit Luftballons aus der Klinik ab. Erste Hinweise auf den Ablauf der Tat hatten die Ermittler schon von einem Mann, der mit Rita zum Zeitpunkt ihres Todes zusammen war. Es wird da eben von ihrem Freund gesprochen. Ich weiß leider nicht, wie lang oder wie ernst es jetzt schon war. Aber sie hatte ihm am Abend des 6. März noch eine Sprachnachricht geschickt, in der ihre Sprache hörbar, schleppend und verwaschen war. Darin berichtete sie von einem Abendessen mit Ina und Marco und dass diese ihre Mutter anschließend ins Krankenhaus gebracht hätten, weil sie nämlich einen Herzinfarkt erlitten habe. Diese Nachricht stellt klar, Rita war zu diesem Zeitpunkt nach einem Abendessen mit Ina und Marco zurück in der Flüchtlingsunterkunft. Da war sie also definitiv noch am Leben. Während das Ehepaar ihre Mutter offenbar unter einem Vorwand ganz woanders hinbrachte. Denn in einem Krankenhaus wurde Marina nie aufgenommen. Dass es sich um keine spontane Tat handelt, das beweisen die digitalen Spuren, die das Ehepaar hinterlassen hat. Allen voran sind da ihre Chatverläufe, wo sie zwischen alltäglichen Dingen wie dem Einkauf, zeitlichen Absprachen, Komplimenten plötzlich auch darüber sprechen, dass sie töten wollen. Akribische Ermittlungsarbeit bringt folgende Hintergründe zum Vorschein. Ina und Marco haben bereits mehrere Kinder. Also Ina hat 2 Söhne aus einer vorherigen Beziehung und Marco hat eine Tochter, ebenfalls von davor, die wohnt aber bei der Mutter. Sie haben sogar ein gemeinsames Kind, nämlich einen Sohn, der zum Zeitpunkt dieser Tat 9 Jahre alt ist. Jetzt, mit Mitte 40, überkommt Ina aber der plötzliche und innige Wunsch, gemeinsam noch eine Tochter zu bekommen. Und ich muss sagen, als ich dieses Detail gelesen habe in meiner Recherche, war ich überrascht, weil, wie gesagt, kannte ich den Inhalt des Falls schon. Ich dachte aber, dass dieses Paar gar keine Kinder hat. Also es hätte es jetzt nicht besser gemacht, das will ich damit nicht sagen. Aber es hat mich überrascht, dass sie schon Kinder hatten, dass es jetzt nur darum ging, noch eine Tochter zu bekommen.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tatsache das irgendwie besser gemacht hätte oder verständlicher gemacht hätte, denn eigentlich gibt es halt kein Verständnis für das, was sie getan haben. Aber ich muss auch sagen, dass mich das jetzt ein bisschen irritiert. Vor allem, weil sie ja ganz offensichtlich nicht mal geschaut haben, ob es auch auf legalem Wege irgendwelche Möglichkeiten für sie gäbe, noch ein Kind zu adoptieren. Also sie hätten ja rein theoretisch diesen Adoptionsweg gehen können. Und ich weiß auch, dass man mit, ich glaube, über 40, 45 tatsächlich auch ja langsam Probleme bekommt, selbst auf diesem Wege was zu machen. Nichtsdestotrotz, es gäbe natürlich auch irgendwie Möglichkeiten, auch eine Pflegefamilie für ein Kind zu sein noch oder. Oder es gibt ja, wie wir jetzt in anderen Fällen schon gehört haben, wie zum Beispiel dem Fall, den du, ich glaube, vor 2 Wochen erzählt hast und wo der junge Mann seine Partnerin mit Rattengift vergiftet hat. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel in einem anderen Familienkonstrukt noch jemanden zu suchen, der für einen dann vielleicht so ein Baby austrägt und dann kann man gemeinsam dieses Kind aufziehen oder so. Also es gibt ja wirklich so unfassbar viele Möglichkeiten, dieses Thema erstmal anzugehen, bevor man auf die Idee kommen könnte oder bevor man vielleicht das Gefühl haben müsste, in Anführungszeichen, das ist die einzige Option, die ich gerade habe.
Ja, das siehst du ganz richtig. Das andere Thema ist ja das, ob man denn mit 45 wirklich unbedingt noch ein Kind haben muss.
Ja, das ist ja alles ganz persönliche Präferenz und ich gehe auch ganz ehrlich davon aus, dass das mit Sicherheit irgendeine psychische Komponente oder eine emotionale Komponente, egal bei, ob jetzt nur bei Ina oder bei Marco oder bei beiden zusammen hat, denn also jeder Mensch, der ja einen extremen Kinderwunsch hat und dieser unerfüllt bleibt, wird ja jetzt nicht auf die Idee kommen, mein Gott, jetzt dann raube ich jemandem anders das Baby weg, weißt du so? Also wie viele Tausende, Hunderttausende Frauen da draußen haben einen Kinderwunsch, der nicht erfüllt ist?
Ja, das ist halt das Ding. Sie hatten den Kinderwunsch ja schon erfüllt.
Ja, deswegen, also ne, ich weiß nicht, ob es das halt anders macht, weil ganz offensichtlich haben sie ja hier gesagt, so, sie wollen unbedingt noch eine Tochter zusammen haben.
Ja, ich will das auch gar nicht also groß bewerten. Das ist halt eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil das ja schon auf jeden Fall außerhalb, sagen wir mal, auf dem natürlichen Wege definitiv eine maximale Risikoschwangerschaft ist. Mhm. Und es obliegt natürlich jedem selber. Das sind halt Entscheidungen, die individuell zu treffen sind. Aber nichtsdestotrotz war das schon etwas, worüber ich nachgedacht habe während der Recherche, weil das natürlich auch, wenn sie jetzt ein Kind bekommt, ob es jetzt auf legalem Weg, ob es jetzt ihr eigenes ist oder ob es dann adoptiert ist, das natürlich auch für das Kind gewisse Konsequenzen mit sich bringt.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das sind dann vielleicht auch eher so gesellschaftliche und soziale Sachen, die da dann hinterstecken. Und natürlich stirbt ein Elternteil, das später zum Elternteil wird, auch früher und hat somit natürlich weniger Zeit mit dem Kind. Was ich mich jetzt aber in diesem Kontext auch frage, woher kommt denn so plötzlich dieser enorme Kinderwunsch, dass man dafür bereit ist zu töten?
Das habe ich mich auch gefragt.
Weil da so liegt da vielleicht irgendwie irgendein Trauma vor oder ist das der verzweifelte Versuch, irgendwie vielleicht eine in die Brüche gehende oder zerbröselnde Beziehung nochmal aufleben zu lassen? Oder haben sie in diesem Fall tatsächlich einfach die Chance gewittert und gesehen, in was für einer ja leicht zugänglichen und auch verletzlichen Situation sich Rita befunden hat, sodass man da eben die Möglichkeit gesehen und ergriffen hat?
Also ich kann zumindest sagen, dass es der letzte Punkt nicht war. Das war schon ganz gezielt, dass sie gesucht haben nach jemandem.
Okay.
Aber woher das kommt, das habe ich mich halt auch gefragt, weil so wie es sich für mich dargestellt hat, war es halt von jetzt auf gleich so, wir müssen jetzt noch ein Kind bekommen und es muss ein Mädchen sein. Das war ganz wichtig. Ich habe mich das auch gefragt, ich würde es wirklich auch gerne verstehen oder zumindest eine Erklärung dafür haben, die kann ich dir und euch leider heute aber nicht geben. Das konnte nicht aufgeklärt werden.
Ja, kann ich aber irgendwie auch verstehen und ich muss auch ehrlich sagen, dass die Erörterung genau dieses Grundes vielleicht halt am Ende für die Justiz vor allem gar keinen Unterschied gemacht hätte. Weil, also weißt du, was ich meine? Es ändert ja nichts daran, ob jemand jetzt sagt so, es gibt einen guten Grund in Anführungszeichen dafür oder es gibt keinen Grund oder einen schlechten Grund. Das kann man ja so nicht bewerten.
Stimmt, solange es nicht irgendwie psychiatrisch so auffällig ist, dass es irgendwie in Richtung einer Störung geht, ist es natürlich für das Urteil eher.
Ja, aber da ist ja dann vielleicht jetzt auch die Informationslage ein bisschen dünn, dass wir jetzt ja gar nicht wissen, ist das wirklich so gefühlt von heute auf morgen, von dem einen Tag oder von dem einen Monat auf den anderen aufgekommen oder warum ist das aufgekommen? Ich denke auch, dass da jetzt nicht einfach nur die fixe Idee hinterstand, wenn man sich ja auch tatsächlich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das anstellen könnte, da muss schon irgendwie mehr hinterstecken.
Auf jeden Fall. Es geht aber erstmal los eben mit diesem Kinderwunsch und zunächst versuchen sie das halt eben auf dem ganz klassischen Weg, also eben selber. Und sie haben sich da auch bei so Kinderwunsch-Webseiten angemeldet. Sie haben sich bei einer Seite angemeldet namens spermaspender.de. Es gibt für alles, also da fehlt eigentlich nur die 24 im Titel. Sie sind einer Telegram-Gruppe beigetreten namens Unerfüllter Kinderwunsch und haben auch bei Google gesucht nach Adoption Tschechien. Ina hatte sich eigentlich schon sterilisieren lassen. Das macht sie aber jetzt, um ihr Ziel zu erreichen, rückgängig. Ich bin da nicht so krass im Thema. Wir hatten da irgendwann letztens in dem Fall wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, den du gerade erwähnt hast.
Ja.
Und habe ich mich anscheinend fälschlich geäußert und habe, glaube ich, gesagt, dass es bei Frauen nur die Option gäbe, die Gebärmutter zu entfernen. Und da haben wir Kommentare zu bekommen, dass das nicht stimmt.
Du kannst, glaube ich, auch die Eileiter abklemmen oder durchschneiden. Natürlich ist Abklemmen genauso wie bei einer Vasektomie bei Männern potenziell reversibel. Während das natürlich, wenn du sie ganz durchschneidest, eher schwierig sein könnte. Ich weiß nicht, ob man das dann wieder verbinden kann, ob das dann wieder funktioniert. Da habe ich mich jetzt noch nicht so eingehend mit beschäftigt. Aber ja, das stimmt, mir ist auch eigentlich bewusst gewesen. Da hätte ich dich vielleicht besser direkt fact-checken sollen.
Hättest du mich direkt mal bremsen müssen.
Aber ich muss sagen, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt, beziehungsweise vielleicht habe ich das ein bisschen überhört.
Man lernt ja auch nie
aus. Nee, ist auch gut, dass ihr uns alle fact-checkt. Ich bin immer dafür.
Ja, ich habe mich da jetzt in das Thema auch dieses Mal nicht weiter eingelesen, denn es ist letztendlich irrelevant für den Fall. Nichtsdestotrotz scheint es bei Ina jetzt so zu sein, dass sie diese Sterilisierung rückgängig machen kann und sie lässt sich künstlich befruchten. Ich bin davon ausgegangen, dass es von Marco ist, allerdings kann ich es gar nicht gesichert sagen, fällt mir gerade auf, denn sie waren ja auch auf dieser Seite spermaspender.de unterwegs. Möglicherweise war Marco ja zeugungsunfähig, vielleicht war auch er sterilisiert oder ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls künstliche Befruchtung it is. Es scheint auch erstmal alles zu klappen, Ina wird schwanger, ich kann nicht sagen, wie lange. Im Februar 23, also ein Jahr vor den Morden, erleidet sie allerdings eine Fehlgeburt. Und da reifte bei dem Ehepaar dann wohl der Entschluss, dass sie, wenn es eben auf natürlichem Wege nicht mehr klappt, dann ein fremdes Kind haben wollen. Sie planen jetzt aber wohl keine klassische Adoption. Nein, sie wollen ein Kind entführen. Also auch, inwiefern sie sich informiert haben zum Thema Adoption, kann ich nicht sagen. Möglicherweise haben sie sich informiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie eben aufgrund des Alters kein Kind mehr bekommen. Oder es war für sie sofort klar, dass es eben auf illegalem Wege passieren muss.
So dumm das jetzt auch klingt oder klingen mag, das ist natürlich in Anführungszeichen auch der schnellere Weg. Jetzt überleg mal, wie lange das dauern würde, selbst wenn sie in so ein Adoptionsverfahren irgendwie zugelassen werden. Wie lange das dauert, bis du dann tatsächlich das Kind, worauf du dich so sehr freust, in den Arm halten kannst, falls das überhaupt passiert.
Ja, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Neugeborenes kriegst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Mädchen bekommst? Ich weiß nicht, ob man
sich
das
aussuchen
kann.
Aber das ist ja die Frage, ob die da so drauf abgezielt haben, ein Neugeborenes zu haben unbedingt.
Also gesichert sagen kann ich es nicht. Allerdings ist es darauf letztendlich hinausgelaufen. Mhm. Und das ist ja häufig so ein Punkt, den viele Menschen als Adoptionskritiker zum Beispiel nennen. Also, dass sie sagen, wenn du weißt ja nicht, was das Kind vorher schon erlebt hat. Du weißt ja nicht, wo es herkommt. Also, um jetzt an ein Kind zu kommen, reisen sie in die Schweiz und nach Tschechien. Sie schauen sich da so Geburtskliniken an und sperren die so ein bisschen aus. Es gibt eben diese eine Klinik in Tschechien und da weiß Marco irgendwie, wann da Schichtwechsel ist. Und er schlägt halt vor, das zu nutzen, um dann ein Kind zu holen. Aber sie ziehen das irgendwie nicht durch. Dann gibt's ja noch diese Klinik in der Schweiz und die haben auf ihrer Webseite Fotos der ganzen Neugeborenen veröffentlicht und da auch irgendwelche Daten noch zugeschrieben. Also wahrscheinlich die Nachnamen, ich weiß nicht, ob sie die Adressen veröffentlicht haben, aber Ina und Marco schaffen das bei einigen dieser Neugeborenen, die Adressen der Familien rauszufinden, fahren dahin und machen Fotos von den Klingelschildern. Also sie haben auch Screenshots von 22 Screenshots auf dem Handy gefunden von dieser Klinikseite mit Fotos von Neugeborenen und den dazugehörigen Daten. Aber auch da passiert jetzt eben nichts weiter. Aber sie erzählen schon mal in ihrem Bekanntenkreis, dass sie einen Kinderwunsch haben. Sie erzählen eben manchen, dass Ina schwanger sein wird, dass sie schwanger ist. Manchen erzählen sie aber auch, dass sie ein Kind adoptieren würden. Und man hat bei der Durchsuchung in dem Haus auch einen falschen Babybauch gefunden, der offenbar so ein bisschen selber zusammengeschustert war und den man mit so Schaumstoff ausstopfen konnte nach Belieben. Also ob und wie oft sie den jetzt getragen hat, die Ina, das wissen wir auch nicht, aber zumindest war sie vorbereitet. Und auch Rita hat Ina wohl erzählt, dass sie schwanger sei. Vielleicht um noch mehr so eine Verbundenheit mit ihr zu schaffen, dass weiß man nicht, jedenfalls ist halt klar, sie war zu dem Zeitpunkt nicht mehr schwanger. Das Ehepaar gibt sich die größte Mühe, das Vertrauen der beiden Frauen zu erlangen. Sie laden sie einmal sogar ein auf eine kurze Reise nach Straßburg. Und auch sonst unternehmen sie zusammen Spaziergänge. Ina besucht Rita in ihrer Unterkunft oder lädt die Frauen zu sich nach Hause ein. Auch wenn sie sich zum Zeitpunkt der Tat tatsächlich erst seit 2 Monaten kannten, waren Ina und Marco für Rita längst zu einer wichtigen Stütze in Deutschland geworden. Sie konnte ja nicht ahnen, dass die 45-Jährige ihr alles nur vorspielte und Hilfsbereitschaft definitiv nicht das treibende Motiv hinter Inas Handeln war. Und auch das finde ich so verwerflich und auch so traurig, dass du als Mensch, der schon ja wahrscheinlich genug erlebt hat auf seiner Flucht und mit der Unsicherheit, meine Familie ist noch in der Heimat, da ist Krieg und ich bin jetzt auch noch schwanger von einem Mann, der gar nicht mehr in meinem Leben ist, das ist ja sowieso schon eine richtig schlimme Situation. Dann hast du jemanden, von dem du denkst, der hilft dir.
Ja, und du packst dein ganzes Vertrauen erstmal blind in diese Person, weil warum sollte man auch überhaupt an was Böses denken?
Ja, an sowas denkt man ganz bestimmt nicht.
Ja, also ich meine, ich bin froh, toi toi toi, ich habe jetzt hier einmal auf Holz geklopft, dass so ein Fall bisher, zumindest in den letzten Jahrzehnten, bei mir jetzt noch nicht über den Tisch gerutscht ist, dass ich das irgendwie gesehen hätte, so dass das wohl eher nicht passiert und vor allem nicht regelmäßig passiert. Aber das ist schon verrückt, was solche vermeintlichen, dringlichen Wünsche bei manchen Menschen auslösen können. Und dass man da dann auch wirklich die hilflose und schutzlose Situation von solchen jungen Frauen dann ausnutzt, ist wirklich pervers.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Über Ina und Marco an sich ist übrigens leider auch gar nicht so viel bekannt. Also wir wissen, Ina ist gelernte Bürokauffrau, arbeitet allerdings als medizinische Fußpflegerin. Marco ist gelernter Metzger, arbeitet allerdings als Koch und ist seines Zeichens Sportkegler. Bei ihnen leben ja, wie gesagt, Inas Söhne und der gemeinsame Sohn, der zum Zeitpunkt der Festnahme 9 Jahre alt ist. Die Beziehung zu ihm beschreibt Marco als beste Kumpels.
Ja, vielleicht, jetzt wo du das nochmal so sagst, auch wenn Marco ja ganz offensichtlich schon aus der ersten Ehe oder ersten Beziehung eine Tochter hat, haben sie sich vielleicht so gefühlt, als wäre ihre Familie noch nicht vollständig, weil sie haben ja in Anführungszeichen nur Jungs. Und so eine richtige Familie braucht vielleicht noch ein Mädchen dazu.
Ja, vielleicht. Aber wenn es halt eben nicht klappt, dann
klappt's nicht, ne?
Ist das leider halt nicht der richtige Weg, dann so weiterzumachen.
Korrekt.
Die Familie wird in der Siedlung als nett und unauffällig wahrgenommen. Niemand hätte dort gedacht, dass Ina und Marco zu so etwas fähig wären. Gewundert haben sich manche aber schon, als Ina plötzlich mit einem Neugeborenen durch die Gegend lief. Dass die beiden ihre Tat schon länger planten, zeigt auch das hier. Ina hatte sich von ihrer Frauenärztin, die auch Rita behandelte, eine Schwangerschaftsbescheinigung geben lassen. Also zu diesem Schein erkläre ich einmal kurz, dass der nicht auf Ina ausgestellt war, sondern auf Rita. Aber Ina hat den nachher so manipuliert, kopiert, irgendwie gefälscht, dass da ihr Name drauf stand. Sie hat dann jedenfalls eine Hausgeburt angemeldet und hat sich unter einem Vorwand von Rita das Baby ausgeliehen, als es halt gerade ein paar Tage alt war, und ist dann mit Mia und diesen Unterlagen zum Amt spaziert, um dort eine Geburtsurkunde zu beantragen. Der Beamtin kam das alles etwas merkwürdig vor, vor allem weil die frisch gebackene Mutter schon wieder so fit wirkte. Aber da die Unterlagen zu stimmen schienen, stellte sie etwas widerwillig diese Urkunde auf den Namen Elina aus. Also Ina hat gesagt, das Kind habe ich zu Hause geboren und sie heißt Elina. In der Hinsicht war also schon alles in trockenen Tüchern. Während das Ehepaar noch auf den richtigen Zeitpunkt zu warten schien, tauschten sie sich per Chat-Nachricht aus. Sie schickten sich gegenseitig Babysachen, die sie niedlich fanden, haben über Babynahrung gesprochen, wo soll die Kleine dann schlafen. Also es war für sie schon klar, wie das weitergeht. Aber sie schreiben zwischendurch auch konkret über die Tat. Manchmal fehlt da so ein bisschen der Kontext. Offensichtlich setzen sie zum Teil auch Gespräche fort, die sie vorher schon begonnen haben. Es ist auch nicht immer ersichtlich, also für uns jetzt, wer was geschrieben hat. Und es gibt auch leider keine Daten, aber ich habe ein paar von diesen Nachrichtenwechseln einmal mitgebracht und lese euch die mal eben vor. Ina schreibt: Ich will sie nicht nur 30 Minuten sehen, viel lieber hier haben. Marco: Ich auch. Ina: Dann müssen wir überlegen, wie es am schnellsten passiert. Dann ein Nachrichtenwechsel, bei dem man nicht erkennen kann, wer was geschrieben hat. Heute spazieren und dann gucken, ob sich die Situation ergibt. Der nächste Nachrichtenaustausch: Wir müssen nochmal die Situation wie Samstag herbeiführen, dass sie im Auto bleibt und die Kleine stillt und die Alte paar Meter alleine mit uns läuft oder wir alle zusammenlaufen und gucken, dass der Abstand 2 bis 3 Meter ist, dann klappt das. Und dann erledigen und anzünden. Wie willst du die andere im Auto erledigen? Wir müssen uns doch was einfallen lassen. Dann das nächste Mal: Es muss getrennt sein. Da fällt mir aber nichts ein. Überraschung zum Geburtstag. Zuerst eine holen, dann die andere. Und noch einmal später, Marco schreibt: Wir müssen noch unbedingt den Reservekanister tanken. Für? Dass wir unterwegs tanken können. Hä? Verstehe gar nichts. Dass wir die nächste Chance nutzen können und alle Spuren weg sind. Ah, okay. Der nächste Austausch: Du musst mich daran erinnern, dass wir dein Feuerzeug mitnehmen. Ist schon im Auto. Und wenige Stunden nach der Tat schreibt Ina: Nur, dass du es nicht vergisst. Ich liebe dich über alles auf der Welt. Marco antwortet: Ich liebe dich auch über alles. Und nochmal etwas später: Baby immer noch kein Hunger. Liegt sie bei dir oder im Bett? Jetzt bei mir. Hat gegessen. Wir bekommen die auch ohne groß. Ohne? Ohne Brust?
Ich finde das so perfide, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da beide Personen Erwachsenenalters gefühlt gleichermaßen involviert sind und sich irgendwie vorbereiten, als würden sie für ein Festival einkaufen gehen oder sowas. Als hätten sie jetzt irgendwie was richtig Erfreuliches vor oder irgendwas, irgendein Projekt, was man zusammen erledigen muss oder möchte. Also ich finde, das wirkt schon so, habe gerade kurz gedacht, so eine Folie à deux, also so ein geteilter Wahn, also so eine wahnhafte Vorstellung davon, dass das klappen kann, haben sie ja irgendwie offensichtlich beide schon. Ob das jetzt natürlich irgendwie in einen psychischen oder psychotischen Wahnzustand passen würde, das sei mal dahingestellt. Aber also irgendwie ist da auf jeden Fall diese Idee in beiden gleichermaßen verwurzelt und beide haben scheinbar an diversen Stellen direkt Ideen und Vorschläge, wie man das alles umsetzen kann. Und dass man sich da auch noch so einfach easy peasy darüber unterhält zwischen Einkaufslisten und Co., ist ja mal wirklich mehr als makaber.
Ja, halt auch so völlig trocken. Es ist schon erschreckend, ja. Aber natürlich, auch wenn es aus deren Sicht natürlich ziemlich dämlich ist, diese Nachrichten einfach so ausgetauscht zu haben, ist es für die Ermittlungen natürlich ein Jackpot.
Ich habe auch das Gefühl, dass bei all der Vorbereitung für die eigentliche Tat, beziehungsweise erstmal diese Ideenumsetzung, wie kommen wir an ein Baby, total aus den Augen verloren gegangen ist, wie man vielleicht diese Tat überhaupt verschleiern könnte. Weil also ja, wenn man diese Leichen in Brand steckt, damit sind natürlich dann sehr, sehr schnell sehr viele Spuren schon mal verwischt. Aber diese Leute gehen ja dann auch ganz offensichtlich mit diesem Baby auf die Straße. Und das ist ihnen ja jetzt am Ende auch zum Verhängnis geworden, dass sie da nicht weiter irgendwie vorsichtig waren, dass sie sich da nicht zurückgehalten haben. Und auch, dass sie natürlich mit ihren Handys an den jeweiligen Orten überall waren. Also es war irgendwie so durchdacht und trotzdem so dumm und laienhaft umgesetzt, dass ich nicht glauben kann, dass man an ihrer Stelle jemals davon ausgegangen ist, damit durchzukommen.
Lustigerweise wird genau das auch in einem Artikel, den ich für meine Recherche gelesen habe, angesprochen. Und da hieß es auch ungefähr wortgemäß, dass es erstmal nur darum ging, an dieses Baby zu kommen. Und an Spurenvernichtung oder Verwischung hat anscheinend niemand gedacht, sondern sobald dieses Baby erstmal bei ihnen ist, ist quasi ja sowieso dann alles egal. Und einmal noch für den Kontext, es wurde ja nur die Leiche von Rita verbrannt. Die von Marina lag ja letztendlich in einem See, was auch irgendwie super weird ist, dass sie sich zwei oder Marco sich da zwei verschiedene Arten und Weisen überlegt hat, um die Leichen ja loszuwerden. Denn dieses mit dem Verbrennen, Spuren vernichten und so weiter, den Punkt sehe ich noch. Mhm. Aber eine Leiche einfach in den See zu werfen, warum? Dann hinterlässt er ja doch wieder deutlich mehr Spuren. Also ich verstehe das nicht so ganz, warum.
Ja, an diesem Punkt haben wir da jetzt schon aufgedröselt, wer von diesen beiden Frauen als erstes gestorben sein soll?
Nee, das erzähle ich dir gleich.
Okay, weil vielleicht können wir dann später nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Vielleicht hat das ja was mit der Reihenfolge zu tun oder mit der Möglichkeit, in der sie sich gerade befunden haben, aber we'll see.
Ja. Der Prozess gegen das Ehepaar beginnt im Januar 2025 am Landgericht Mannheim. Direkt am ersten Tag lassen beide von ihren Verteidigern Erklärungen verlesen, in denen sie die Tat gestehen. Also bislang haben sie ja geschwiegen. Die Erzählungen der beiden decken sich, sie wirken glaubhaft und können auch die Lücken füllen, die die Ermittler bislang noch offen gelassen hatten. Daher wissen wir nun das Folgende über den Tattag. Die Wahl für diesen Tattag fiel auf Marcos 43. Geburtstag am 6. März 2024. Sie laden Rita und Marina in ein chinesisches Restaurant ein, das knapp 30 Kilometer von der Flüchtlingsunterkunft entfernt liegt. Die Ermittler finden auf Ritas Handy Fotos von diesem Abend. Sie hat da nämlich noch ihr Essen fotografiert, Brokkoli und Austernpilze. Auf einem Selfie hält sie eine Flasche Saft in der Hand, in der vermutlich Beruhigungsmittel enthalten war. Zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie den beiden Frauen jedenfalls dieses Mittel untergemischt. Es handelt sich dabei um Tavor. Dieses Medikament hatte Ina sich von ihrem Arzt wegen einer angeblichen Angststörung verschreiben lassen. Marina fühlt sich sehr bald danach unwohl. Das Ehepaar setzte Rita und ihr Baby bei der Flüchtlingsunterkunft ab und sie haben eben versprochen, Marina ins Krankenhaus zu bringen, denn sie sagen, dass sie glauben, dass Marina einen Herzinfarkt hat. Rita steht ja selbst unter dem Einfluss dieses Medikaments. Sie bleibt zurück, macht noch diese Sprachnachricht und wartet dann auf die Rückkehr, entweder ihrer Mutter oder von Ina und Marco. Statt jedoch ins Krankenhaus fuhren Ina und Marco mit der betäubten 51-Jährigen zu dem Anglersee in Bad Schönborn, wo man später auch ihre Leiche gefunden hat. Mit einem Gummihammer aus dem Baumarkt schlägt Marco ihr mindestens 4-mal auf den Kopf, bis sie zu Boden geht. Ina habe währenddessen im Auto gewartet. Dann nahm er ein mitgebrachtes Stahlseil, wickelte es um Marinas Hals und zog sie damit bis ins Wasser. Das Ehepaar fuhr dann anschließend zurück nach Wiesloch, um Rita und das Baby abzuholen. Da ist es schon nach Mitternacht und sie sagen ihr eben, dass sie zu ihrer Mutter ins Krankenhaus bringen. Doch stattdessen fahren sie mit ihr nach Hockenheim an den Rhein. Rita dürfte wohl erst im letzten Moment bemerkt haben, dass der Weg sie nicht in ein Krankenhaus führt. Sie kennt sich da ja wahrscheinlich jetzt nicht so gut aus. Aber auch sie ist immer noch benebelt von dem Beruhigungsmittel. Wieder steigt Marco mit seinem Opfer aus und greift sie mit dem Hammer an. Anschließend übergießt er ihre Leiche mit Benzin und zündet sie an. Ina und Marco fahren gemeinsam mit Baby Mia nach Hause, wo sie um 2.29 Uhr ankommen. Durch die Geständnisse, die sie abgelegt haben, kann der Prozess deutlich verkürzt werden. Es müssen nicht so viele Zeugen für alle Eventualitäten aussagen, wie das jetzt in einem Indizienprozess der Fall gewesen wäre. Dementsprechend ist auch jetzt schon das Urteil ja gefallen. Die beiden Tatorte hatte Marco im Vorfeld ausgekundschaftet. Auf seinem Handy finden sich auch ein paar Videos, die für die Ermittler von großem Interesse sind, auch wenn nicht ganz klar ist, wieso er das überhaupt aufgenommen hat. Zum einen sieht man einmal einen so einen Streit zwischen Ina und Marco. Alles, was ich dazu weiß, ist, dass man ihn rufen hört, wir wollten Kinder kidnappen, aber nicht nur einmal. Dann gibt es noch ein weiteres Video, auf dem mehrere Werkzeuge auf einem Bett ausgebreitet sind. Eine Taschenlampe, Kabelbinder, ein Brecheisen, ein Taser und dieses Stahlseil, das er später dazu verwendet hat, Marinas Leiche ins Wasser zu schleifen. Den Gummihammer übrigens, den er bei der Tat benutzt hat, den hat Marco laut eigenen Angaben nach der Tat in den Rhein geworfen und der ist auch nie wieder gefunden worden. Auf einer weiteren Aufnahme ist zu sehen, wie er Drogen konsumiert, vermutlich Kokain. Marco sagt später, dass er in der Zeit vor der Tat jeden Tag konsumiert habe, morgens Koks und abends Tilidin, um wieder runterzukommen.
Sehr verantwortungsbewusst, wenn man den Plan hat, jetzt in Kürze Vater zu werden nochmal, ne? Also nicht, dass er jetzt nicht schon für mehrere Kinder Vater ist seit Jahren.
Ja, einfach nicht sehr verantwortungsbewusst.
Ja, Leute,
Punkt.
Da draußen, don't do drugs
and
when
have
kids.
Da muss man sich schon entscheiden. Außerdem gibt's dann noch ein Video von nach der Tat und das zeigt Mia in einer Babywippe. Mia war ja zunächst vom Jugendamt, also erst ins Krankenhaus gebracht worden, dann vom Jugendamt betreut worden und kam danach in eine Pflegefamilie. Die 21-jährige Schwester von Rita, die sie und ihre Mutter überhaupt erst vermisst gemeldet hatte, kam, nachdem klar wurde, dass ihre Verwandten getötet wurden, selbst nach Deutschland. Dort nahm sie Kontakt zu der Pflegefamilie auf und konnte ihre Nichte regelmäßig sehen. Die Familie half ihr bei den nötigen Behördengängen, sodass die junge Frau schließlich eine Adoption für Mia beantragen konnte und im Sommer 2024 gemeinsam mit dem Kind und aber auch den Urnen ihrer Schwester und Mutter zurück in die Ukraine reisen konnte. Belochivka, dieses kleine Dorf, in dem sie leben, das hat Mia als eine der ihren aufgenommen. Alle Anwohner haben Kleidung, Spielzeug und Windeln geschenkt. Ihr mangelt es soweit an nichts. Sie sei ein fröhliches Kind, heißt es. Inzwischen hat sie ihr erstes Wort gelernt. Mama. Am Ende dieser Erklärung, die Marco ja am ersten Prozesstag abgegeben hat, sagt er dann noch Folgendes, oder lässt er verlesen vielmehr. Ich bereue alles, was ich getan habe. Wenn ich heute zurückblicke, kann ich nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ich kann nicht verstehen, wie ich sowas tun konnte. Ich erwarte meine gerechte Strafe. Ich finde mich abscheulich. Ich habe dem Kind alles genommen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe ähnliche Gefühle. Ich weiß nicht, wie es dir und wie es euch geht, aber ich finde, da hat er viel Wahres gesagt.
Ja. Ina hat dem schon noch was hinzuzufügen, denn auch sie sagt etwas zum Thema Reue in ihrem, oder lässt es vorlesen in ihrem Statement. Sie sagt oder lässt sagen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich kann mit der Tat nicht umgehen. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen. Ein psychiatrischer Gutachter kann keine tiefergehenden seelischen Erkrankungen bei beiden feststellen und erklärt sie für voll schuldfähig. In Marcos Fall geht er noch auf dessen Drogenkonsum ein, denn der hat ja angegeben, dass er relativ viel Drogen konsumiert hat. Genauer gesagt am Tattag 1 Gramm Kokain und 2 Gramm Amphetamin. Ist das viel? Ich kenne mich mit Drogen jetzt nicht so aus.
Also wir haben jetzt auch schon in der einen oder anderen Folge erläutert, dass ich jetzt zwar kein großer Kenner bin, aber ich muss schon auch sagen, dass ich auf jeden Fall durch Festivalbesuche und andere Sachen schon auch mal Berührungspunkte mit solchen Sachen hatte und dementsprechend weiß, beziehungsweise für nicht abhängige Menschen, also so ein Gramm Kokain, also das haben manche Leute sich zu, keine Ahnung, mehreren für ein ganzes Festivalwochenende geteilt.
Also ich muss noch ausführen, dass er eben sagt, zu seinem täglichen Konsum, und der ist eben täglich, sind es in der Regel 2 Gramm Koks, 1 bis 2 Gramm Amphetamin und 300 Milligramm Tilidin.
Weißt du, wie viel das auch kosten muss?
Ja.
Also
nein, weiß ich nicht, aber dass es extrem viel kostet, ist mir klar.
Das müssen ja mehrere hundert Euro am Tag sein, die er dafür ausgibt. Huh. Und also klar, also ich habe auch jetzt kürzlich von irgendwie so einem Artikel von Ozzy Osbourne gehört, dass der damals, als er in seiner Hochphase oder in seiner High Phase war, dass er da bis zu 10 Gramm Koks am Tag genommen hat. Na klar, du baust irgendwann Toleranzen auf und so, aber nicht nur geht's halt krass ins Geld, das ist super schädlich für dich, das brauchen wir, glaube ich, niemandem erzählen. Aber also, es könnte vielleicht auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ja, zumindest eine Erklärung dafür sein, warum er dachte, dass er über diesen Dingen steht, dass er in der Lage sei, so einen Plan durchzuziehen und damit auch davon zu kommen, weil mit Kokain, das beschreiben ja viele Leute immer, da fühlt man sich, als wäre man der Geilste, der Tollste, die beste Person überhaupt. Man steht über den Dingen, man hat total viel Energie. Und klar, wenn das irgendwie so dein Mindset ist den ganzen Tag, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch was macht, wenn deine Frau, die du ja ganz offensichtlich über alles liebst, mit so einem Wunsch vielleicht um die Ecke kommt und dann fängt man an, gemeinsam zu plotten.
Ja, pass auf. Ach. Tatsächlich sagt er, dass Ina der Grund ist, auch dafür, dass er so viel Drogen nimmt. Mhm. Aber eben auch für diese Tat. Denn wir wissen in seinem Fall so mehr. Und ich möchte jetzt einmal kurz eine Mini-Trigger-Warnung aussprechen für die nächsten, sagen wir mal, 30 Sekunden. Denn da geht es um das Thema Fehlgeburt und das ist ein bisschen detaillierter. Also wenn euch das triggert, dann spult da einmal kurz vor. Marco hat nämlich geschildert, dass er seine Frau bei dieser bereits erwähnten Fehlgeburt hat schreien hören und er kam dann dorthin, fand den toten Embryo in der Toilette liegen und er sei dann mit diesem toten Embryo auf dem Schoß in die Klinik gefahren und er sagt, er höre bis heute eine Mädchenstimme, die Papa rufe. Und das war es jetzt eben schon mit der Beschreibung, aber das hätte ihn so traumatisiert und er höre halt, wie gesagt, bis heute zum Teil im Schlaf noch diese Stimme, dass er danach deutlich mehr Drogen konsumiert habe und da eben danach ging ja eben auch dieser ganze Plan los.
Okay, sollte das der Wahrheit entsprechen, dann ist das mit Sicherheit ein sehr einschneidendes Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Aber ist es ja jetzt auch fraglich, ob das tatsächlich so passiert ist und ob er das halt als Schutzbehauptung so aufstellt.
Das wissen wir natürlich nicht. Es wird übrigens auch geprüft anhand einer Haarprobe, ob das auch alles so stimmt mit den Angaben, die er gemacht hat zu den Drogen. Und ja, es werden diese Substanzen nachgewiesen, aber wohl nicht in der krassen Menge, die er angegeben hatte. Ja, daher geht der Gutachter auch nicht davon aus, dass es eine erhebliche Auswirkung auf Marcos Zustand hatte während der Tat, dass er da Drogen konsumiert hatte. Denn auch das war er ja quasi gewöhnt. Der 43-Jährige hatte in seiner Erklärung noch angegeben, dass er die Taten begangen habe, während Ina im Auto saß. Und aus ihrer Erklärung geht hervor, dass sie die Tat zwar zu Beginn eher wollte als er, also dass sie es so ein bisschen angestoßen hat, aber als es dann an die konkrete Planung ging, dass sich das einmal so geflippt hat und dass Marco dann eigentlich die treibende Kraft war. Und dass sie eigentlich dann auch eher was dagegen hatte oder zumindest es nicht mehr so durchziehen wollte, aber es klingt jetzt auch für mich in der Recherche nicht danach, dass sie aktiv irgendwas unternommen hätte, um diesen Plan abzubrechen. Im Gegenteil hat sie sich ja sogar noch um diese Geburtsurkunde gekümmert. Für das Gericht macht es daher keinen Unterschied, dass es nur Marco war, der den Hammer benutzt hat. Beide Eheleute werden wegen zweifachen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und wegen der Entziehung Minderjähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei beiden wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Wie bereits erwähnt, die Verteidiger haben nach dem Urteil Revision eingelegt. Es ist daher noch nicht rechtskräftig. Wenn sich da in der Hinsicht etwas ergibt, dann würden wir euch natürlich updaten.
Ja, danke dir, Stefanie. Bis hierhin schon mal. Das ist echt ein Fall zum Haare raufen. In groben Zügen war mir ja schon bekannt, worum es geht, dass es hier ein Paar gibt, das von einem anderen Paar, also auch wenn es jetzt Mutter und Tochter waren, aber von anderen zwei Personen dieses Baby gestohlen haben und diese zwei Personen auch umgebracht haben. Ich glaube, bei dem Urteil war eigentlich auch nach all den Indizien und Beweisen kaum was anderes zu erwarten als lebenslang. Und natürlich, muss ich auch sagen, hätte ich tatsächlich auch hier nichts anderes als die besondere Schwere der Schuld erwartet. Was wir uns ja jetzt gerade schon gefragt haben, warum haben sie beide Frauen auf unterschiedliche Art und Weise umgebracht? Und ich glaube, das ist jetzt, wo ich alles gehört habe, so eine Sache, sie haben zwar geplant und sie haben auch drüber nachgedacht, aber so richtig auch nicht, würde ich sagen, weil sie haben ja schon zumindest Ideen gehabt, wie man es machen könnte, aber auch das, wie es jetzt am Ende vor allem bei Marina abgelaufen ist, wirkt auf mich eher erstmal so improvisiert. So. Also man hatte den Hammer schon. Was ich mich da gefragt habe, auch wenn das jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen makaber klingen mag, aber sie hatten ja schon die Medikamente. Warum hätte man sie nicht einfach noch mehr unter Medikamente setzen sollen und sie dann zum Beispiel auch in den Fluss oder in diesen See reinschmeißen sollen? Dann wäre sie vielleicht ertrunken und es wäre gar kein Fremdverschulden festgestellt worden am Ende. Möglicherweise. Andere Sache, die ich mich gefragt habe, warum gibt es hier quasi zwei verschiedene Modus operandi? Vielleicht, weil man damit, auch wenn sie darüber nachgedacht hätten, was wir jetzt eigentlich nicht glauben, ja, also hätten sagen können, naja, es waren ja zwei verschiedene Taten, zwei verschiedene Tatausführungen, dann wurden diese zwei Taten womöglich nicht von ein und derselben Person oder von ein und derselben Gruppe begangen. Obwohl man dazu dann natürlich sagen muss, zwischen den beiden Opfern besteht ja ganz offensichtlich eine Beziehung und spätestens dann, wenn man die Leiche von Rita findet und herausfindet, wer sie ist, dürfte ja klar sein, dass irgendwo ein Baby fehlt.
Total spannender Aspekt, den du gerade erwähnt hast, dass möglicherweise der Gedanke dahinter war, es so aussehen zu lassen, als wären zwei verschiedene Täter dahinter. Andererseits ist es halt auch, also Marina war ja in diesem See und da wurde sie ja nicht gefunden von, sagen wir mal, Passanten oder so, sondern nach gezielter Suche, nachdem man genau wusste, auch durch Funkzellenabfragen und so weiter, wo man suchen muss. Erst dann wurde sie gefunden. Und im Vergleich dazu, ich bin vielleicht so ein bisschen davon ausgegangen, dass sie Marinas Leiche nicht in Brand gesteckt haben, weil sie da noch so ein bisschen Zeitdruck hatten, weil sie wussten, sie müssen ja jetzt noch den zweiten Teil des Plans ausführen und wollten schnell zurück und Rita holen. Andererseits ist der Umstand oder sind die Umstände, wie sie dann versucht haben, Ritas Leiche zu entsorgen, ja so auffällig gewesen, dass sie wenige Stunden später schon entdeckt wurde, was erst dazu geführt hat. Weil das, was du gerade gesagt hast, mit dem in den Fluss werfen und möglicherweise hätte man das gar nicht zuordnen können, was die Todesursache war oder dass es sich hier um Verbrechen handelt, wäre ja viel schlauer gewesen. Aber ich gebe mir jetzt hier keine Tipps, wie man jetzt besser mit einem Mord davonkommt, sondern es ist halt einfach ein Umstand, der einem so ein bisschen zumindest die Frage aufgibt, was haben die Leute sich dabei gedacht, dass diese Leichen auf so unterschiedliche Arten und Weisen ja entsorgt werden sollten?
Ja, also irgendwie, egal wie ich es jetzt drehe und wende, das ergibt alles gar keinen Sinn. Das Motiv ist für mich unverständlich, genauso unverständlich wie auch viele andere Mordmerkmale, die wir hier ja in unseren Fällen immer wieder anbringen. Dass sie ernsthaft gedacht haben, dass sie damit davonkommen könnten, finde ich fast noch verrückter. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so einen Plan schmieden würde, wo ich irgendwie vielleicht nicht ein Kind von jemandem stehle, aber auch einen Überfall mache oder, dann musst du doch schon mal Vorkehrungen für die Zeit danach treffen, wenn du möchtest, dass das auch gut geht. Also nicht, dass das jetzt in einem Fall von so einem Baby gleichzusetzen wäre mit einem, keine Ahnung, einem Raubüberfall, aber so vom Ding her, du musst dir doch schon mal vorher Gedanken drüber machen und das ist ja wohl nicht passiert. Also so ganz Zufrieden bin ich übrigens auch mit dem psychiatrischen Gutachten nicht so. Also ich hätte da vielleicht gerne noch die ein oder anderen Details zu gehabt.
Die hätte ich dir auch sicherlich geben können, wenn ich im Prozess gewesen wäre. Ja. Aber die Berichterstattung zum Prozess war halt wie üblich viel zum Auftakt, viel zum Urteil und wenig zwischendurch. Mhm. Das war the best I could find. Also
ja, nee, kann ich auch voll verstehen. Aber also da nochmal Mäuschen zu spielen, das wäre natürlich irgendwie interessant. Wer weiß, ob da noch irgendwelche Infos mal öffentlich werden. Weil, also bei aller Liebe, auch wenn sie voll schuldfähig sind, das hat für mich irgendwo was psychisch nicht ganz Stabiles an sich. Ja, und definitiv. Da muss irgendwie ja was vorliegen und vielleicht auch in der Lebensgeschichte von einer der beiden Personen, was jetzt irgendwie dazu geführt hat. Also höchst unvorstellbarer Fall. Danke, dass du ihn uns trotzdem aufgearbeitet hast. Und ich bin gespannt, ob die Revision zugelassen oder abgewiesen wird und wann, beziehungsweise ob dieser Fall dann bald rechtskräftig ist.
Ja, sollte er das nicht sein, dann werdet ihr das wohl mitkriegen. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Falls angelangt, aber wir brauchen ja noch
ein Comic Relief?
Ja, ein Comic Relief.
Ein Comic Relief.
Einen Comic Relief.
Whee! Ja, Stefanie, ich habe mir anlässlich unserer letzten Comic Relief Struggles größte Mühe gemacht und einmal ChatGPT bemüht, um mir vielleicht ein paar mega witzige Witze zu geben. Ich muss sagen, ich wurde enttäuscht. Ich habe es dir gerade schon geteasert. Ich habe dir vielleicht auch schon den einen oder anderen sehr unlustigen Witz vorgelesen. Da waren teilweise Witze dabei, die hätte ich nicht als Witz identifiziert. Vor allem nicht, weil ich sie nicht verstanden habe. Aber es gab dann doch schon so die ein oder andere Sache, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste. Unter anderem, ich habe mir gestern ein Puzzle gekauft. Auf der Packung stand 3 bis 5 Jahre, aber ich habe schon in 2 Stunden geschafft.
Ah, das hat einen Moment gedauert. Okay, das ist schon, ja, das ist schon auch witzig.
Okay. Und Stefanie, was ist denn schlimmer als ein Wurm im Apfel?
Ich weiß nicht.
Ein halber Wurm im Apfel. Und den fand ich noch ganz süß. Warum sind Geister so schlechte Lügner?
Weil sie durchsichtig sind?
Ja, weil man sie sofort durchschaut. Süß. Ja, also vielleicht, um euch jetzt einmal nochmal einzuordnen, wie unlustig diese Witze sind, die mir eigentlich hier vorgeschlagen wurden. Der erste war, ein Einhorn betritt eine Bar. Der Barkeeper, wow, ein sprechendes Einhorn. Das Einhorn, was? Die Bar kann sprechen? Den checke ich nicht.
Hä? Vor allem, das Einhorn hat doch noch gar nicht gesprochen zu dem Zeitpunkt. Das ist ja vollkommen eine Schugge.
Also ich muss sagen, vielleicht ist das so ein Punkt, so, das kann künstliche Intelligenz noch nicht so gut. Also nee, so.
Humor.
Humor.
Das versteht die nicht.
Ausbaufähig, sagen wir
ich mal
so.
Ich würde auch sagen, aber wahrscheinlich kann man ihr das schon beibringen.
Ja, deswegen an dieser Stelle nochmal euer Appell. Unser Appell, nicht euer Appell, unser Appell an euch, so rum. Wenn ihr Witze habt, wirklich, die Art von Witzen, die vielleicht so eure Freunde überhaupt nicht witzig finden, aber ihr lacht euch jedes Mal kringelig, dann lasst uns gerne eine Nachricht, einen Kommentar oder sonst irgendwo irgendwelche geschriebenen Sachen da. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken, gar kein Problem, damit wir eben bald nicht mehr auf dem Trockenen sitzen oder euch noch so weiter schlechte Witze erzählen müssen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder, Stefan?
Ich glaube, das will niemand hören auch, ja.
Ja. Und ansonsten dürft ihr uns gerne auch Vorschläge dafür machen, was denn möglicherweise sonst die nächste Kategorie sein könnte, die wir hier einführen könnten, anstatt der Witze.
Oder wollt ihr einfach, dass wir auf so einer traurigen Note enden? Mit dem Ende des Urteils, mit dem Ende unserer Meinung, können wir natürlich auch einfach enden. Das haben wir noch nie gemacht, außer, glaube ich, in unseren ersten 4 Folgen. Aber vielleicht ist euch das ja auch lieb und ihr braucht gar keine Aufmunterung, weil ihr so hart gesottene True-Crime-Junkies seid, dass euch das eh gar nicht mitnimmt.
Ja, auch das gerne mal in den Kommentaren verfassen. Vielleicht können wir auch noch eine kleine Umfrage starten. Habt ihr Interesse daran, dass es danach so eine Art Comic Relief gibt oder irgendwas, wo wir noch so ein kleines, kurzes, vielleicht bis zu 5 Minuten auflockerndes Gespräch haben nach diesem Fall für alle, die das hören wollen? Oder seid ihr da komplett gegen? Oder ist es euch egal und ihr hört nur dann und wann mal rein?
Ja, das ist eine gute Idee. Wir machen eine Umfrage und dann könnt ihr uns das am einfachsten wissen lassen. Das war's von uns für heute.
Ja, ich denke auch. Wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch unbedingt in unseren zweiten Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt's nämlich exklusiv jeden Donnerstag eine neue Folge und zwar einen ungelösten Fall, natürlich hier bei Podimo. Diese Woche geht's um ein Mädchen, das an der einen Stelle gesagt hat, sie würde dorthin gehen, an der anderen Stelle aber nicht dorthin gehen wollte, wo sie eigentlich hin sollte.
Das klingt mysteriös.
Und unterwegs dann vermutlich abhanden gekommen ist. Hm. Ja, also irgendwie, das war eine schlechte Zusammenfassung. Hört es euch einfach an. Und dann wisst ihr mehr.
Kurven.
Mhm, dann wisst ihr mehr.
Sehr gut. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Host und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Coverdesign Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!